Deutschlandfunk.
Der Angriff auf Zugbegleiter Serkan C. im Februar war für viele ein Schock.
Nach einer Ticketkontrolle in einem Regionalexpress wurde er von einem jungen Mann mit den Fäusten niedergeschlagen.
Er starb an seinen Verletzungen.
Der mutmaßliche Täter sollte des Zuges verwiesen werden.
Die Bundespolizei meldet mehr Gewaltdelikte an Bahnhöfen und in Zügen. Erst diese Woche wieder ein Angriff auf einen Zugführer in Rheinfelden. Auch Zugbegleiterin Jennifer Grongold wurde schon angegangen und beleidigt.
Das prallt halt irgendwann auch nicht mehr ab. Wenn sie das dann vielleicht am Tag 6-mal hören, das ist schon verletzend.
Was genau sie sich anhören muss, das erzählt sie in dieser Folge. Und wir wollen wissen, wie die Bahn gerade versucht, Züge und Bahnhöfe zu sicheren Orten zu machen und was die Maßnahmen bisher gebracht haben.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
Hier bei Unboxing News fragen wir uns, was die Nachrichten, die uns jeden Tag erreichen, für Einzelne konkret bedeuten. Dazu gibt's die Hintergründe. Es ist Mittwoch, der 17. Juni 2026. Mehr Bodycams für Mitarbeitende. Videoüberwachung in Zügen und Bahnhöfen, die mit KI in Echtzeit ausgewertet werden. ZugbegleiterInnen sind bei Ticketkontrollen nicht mehr allein, sondern zu zweit unterwegs. Und ab Juli werden auch stichfeste Westen für Bahnmitarbeitende getestet. Die Deutsche Bahn will, dass sich nach dem Tod von Serkan C. etwas ändert. Sie kann sagen, was sich in ihrem Alltag dadurch verändert.
Also ich bin die Jennifer Grongold und ich bin seit 2 Jahren Kundenbetreuerin im Nahverkehr.
Jennifer, wie präsent ist denn für dich der Angriff auf deinen Kollegen Serkan C.?
Die Tat ist natürlich immer noch präsent im Kopf. Wir haben einen Kollegen verloren, das ist ja nichts Alltägliches und schmerzt natürlich immer noch.
Hat sich seitdem was verändert? Also gehst auch du mit einem anderen Gefühl zur Arbeit?
Natürlich ist es ein anderes Gefühl, aber das ist nichts, was immer im Hinterkopf bleibt. Also man macht weiter.
Ja. Was hast du denn selbst schon erlebt in deinem Berufsalltag?
Natürlich, leider Gottes, die Beleidigungen, wenn wir Verspätungen haben. Das ist halt, wir versuchen ja unser Bestes zu tun, auch wenn die Verspätungen da sind. Ich meine, wir stecken genauso in dem Zug fest wie unsere Kundschaft auch. Und man muss halt nicht immer gleich beleidigend werden.
Ja, vielleicht kannst du uns mal mitnehmen in so eine Situation, an die du dich noch genau erinnerst. Auf welcher Strecke warst du unterwegs und was ist da passiert?
Ich war von Karlsruhe nach Mainz unterwegs im RE4 und wir hatten leider Ankunftsverspätungen schon 20 Minuten, weil wir eine Signalstörung hatten. Das heißt, wir sind ja natürlich auch mit 20 Minuten Verspätung wieder von Karlsruhe zurückgefahren und ja, wir machen unseren Servicegang, wir schauen uns ja die Kundschaft an, fragen auch gleich, ob sie irgendwie in Mainz oder unterwegs irgendwelche Haltepunkte oder Züge erreichen müssen, wo wir Voranmeldungen machen. Ja, und dann ist so das liebe Wort, du dummer Fotze, gleich gefallen.
Wie bitte?
Ja, ich soll doch erstmal schauen, dass wir pünktlich kommen, bevor ich hier irgendwelche Ansprüche mache mit Fahrkarten kontrollieren. Da habe ich gesagt, ich habe noch gar nicht angefangen zu kontrollieren. Ich wollte einfach nur fragen, wie es aussieht mit den Verspätungen, ob irgendjemand ein ICE oder sonstiges halt erreichen muss und mich darum kümmern. Ja, und da war ich halt gleich die Fotze.
Wie gehst du dann damit um in so einem Moment? Also das ist ja wirklich ja sehr, sehr krass.
Tief einatmen, tief ausatmen. Ich sag immer, es ist die Uniform. Es ist nichts, was persönlich ist. Aber das prallt halt irgendwann auch nicht mehr ab. Man versucht halt ins eine Ohr rein, ins andere Ohr raus. Aber wenn sie das dann vielleicht am Tag 6-mal hören, das ist schon verletzend. Ich bin ja auch nur ein Mensch, der meine Arbeit macht und ich mag meine Arbeit, ich liebe meine Arbeit. Und dann kommt ihnen halt einer von der Seite ein bisschen, ja, blöd.
Ja, du hast eben angesprochen, dass du schon das Gefühl hast, dass sich die Leute verändert haben. Woran machst du das fest? Also ist dir das früher weniger passiert?
Ich würde sagen, in der Anfangszeit ist es auf jeden Fall nicht so extrem gewesen. Der Respekt und auch diese Ich-Einstellung ist halt extrem geworden. Ich möchte pünktlich kommen, kein anderer interessiert mich. Die haben sich sehr verändert und es wird halt auch schnell alles einfach ausfallend. Man hat den Respekt vor den Menschen einfach verloren. Für mich als Kundenbetreuerin, sie sehen mich und oder als unserer Lokführer, der halt die Verspätung vielleicht fährt, weil irgendwas auf der Schiene ist. Da hat man kein Verständnis mehr dafür.
Jennifer kennt also Übergriffe. Auch in den Rücken getreten wurde ihr schon. Ihr Arbeitgeber, die Deutsche Bahn, will aber nicht nur die Sicherheit von ZugbegleiterInnen verbessern, sondern dafür sorgen, dass sich auch Fahrgäste in Zügen und an Bahnhöfen wohler fühlen. Schon seit Anfang des Jahres läuft ein Sofortprogramm, für das dieses Jahr 50 Millionen Euro investiert wurden. An 25 Bahnhöfen, zum Beispiel in Berlin, Hamburg und Köln, wird mehr Sicherheitspersonal eingesetzt. Wir waren am Kölner Hauptbahnhof unterwegs und haben gefragt, fühlt ihr euch beim Bahnfahren und im Bahnhof selbst sicher?
Ja, ich sag mal, Bahnhof ist auf jeden Fall in der Stadt Köln das gefährlichste Pflaster, würde ich sagen.
Ich fühle mich immer sicher, muss ich sagen.
Klar, man fühlt sich so ein bisschen unsicher, wenn es jetzt große Menschenansammlungen sind, große Veranstaltungen.
Also gegen Abend, je nachdem, an welchen Bahnhöfen man aussteigt, da laufen schon ein paar interessantere Gestalten rum. Da ist vielleicht nicht ganz so entspannt.
Am Hauptbahnhof meistens, also hier in Köln, relativ sicher.
Ja, als Frau reist man nicht so gerne alleine und schon gar nicht dann abends, ne?
Er forscht dazu, was Bahnhöfe sicher macht.
Mein Name ist Tim Lukas, ich bin Soziologe und Kriminologe an der Universität Wuppertal und leite dort eine Forschungsgruppe, die sich mit raumbezogenen Fragen von Sicherheit beschäftigt.
Und Sie sind auch oft mit der Bahn unterwegs?
Ich fahre auch viel Bahn, weil ich in Düsseldorf wohne und in Wuppertal arbeite. Und ich fahre aber auch sonst viel Bahn, weil ich viel unterwegs bin, ja.
Wie sicher fühlen Sie sich denn an deutschen Bahnhöfen und in der Bahn?
Das kommt ein bisschen darauf an, wann ich unterwegs bin. Also grundsätzlich fühle ich mich sehr sicher in der Deutschen Bahn und ich fühle mich auch an den Bahnhöfen in aller Regel sehr sicher. In den Abendstunden ändert sich das ein wenig.
Aus welchen Gründen?
Weil sich da Menschen aufhalten, von denen ich zwar faktisch weiß, dass sie mir nicht unbedingt irgendwie etwas antun wollen, aber der Anblick selbst ist manchmal eben auch damit verbunden, dass man irgendwie kein gutes Gefühl dabei hat. Ja.
Wieso fühlen sich Menschen an Bahnhöfen oft unsicher?
Ich glaube, es hat genau mit diesem Phänomen etwas zu tun. Also ich würde auch sagen, es geht eigentlich weniger um den Bahnhof selbst, weil da ist es in aller Regel sicher. Da sind Sicherheitskräfte der Deutschen Bahn, da sind die Bundespolizei, da sind private Sicherheitskräfte in den Geschäften. Es ist eher das Umfeld, das uns eher da zu schaffen macht und vielleicht auch eben dieser Kontrast zwischen dem doch insgesamt recht gepflegten Bahnhof und dem meist doch etwas verwahrlosten Bahnhofsumfeld.
Wir schauen heute mal genauer auf die Zahlen. Das Bundesinnenministerium spricht von einem krassen Anstieg von Gewaltdelikten an Bahnhöfen. Allein im Jahr 2025 mehr als 27.000 Gewalttaten. Das sind 51% mehr als vor Corona. Würden Sie denn sagen, trotzdem sind Bahnhöfe gar nicht so ein unsicherer Ort?
Ich glaube, so pauschal kann man das gar nicht beantworten. Also ich würde schon sagen, die Bahnhöfe oder auch das Bahnhofsumfeld ist sicherlich ein, wie man so sagt, Hotspot der Kriminalität. Also wir haben das für Düsseldorf auch mal ermittelt. Ich glaube, 15% aller registrierten Straftaten passierten rund um den Bahnhof und das ist nur 1% der Gesamtfläche Düsseldorfs. Also es ist wirklich eine Konzentration am Bahnhof. Aber ich würde sagen, man muss es relativieren oder in ein Verhältnis setzen zu der Anzahl derjenigen Menschen, die sich am Bahnhof tatsächlich aufhalten. Und ich meine, allein in Hamburg beispielsweise sind es, glaube ich, 450.000, 500.000 Menschen, die tagtäglich diesen Bahnhof aufsuchen. Und wenn man das in ein Verhältnis setzt zu der Anzahl der Straftaten, die dort begangen werden, dann ist der Bahnhof auch ein relativ sicherer Ort. Also man muss da kein unsicheres Gefühl haben. Und gleichzeitig würde ich auch sagen, dass es sehr, sehr viele Videokameras inzwischen an den Bahnhöfen gibt und dass nahezu jeder Winkel des Bahnhofs eben ausgeleuchtet wird mit Videoüberwachung. Das heißt also, Straftaten, die am Bahnhof begangen werden, bleiben nicht mehr im sogenannten Dunkelfeld, sondern gelangen ins Hellfeld und werden polizeilich registriert. Und das erklärt eben auch diesen Anstieg der Delikte, die wir eben an den Bahnhöfen sehen.
Das heißt, das ist so ein klassischer Fall von, wir sehen jetzt mehr Straftaten und die gab es vielleicht vorher auch schon.
Genau, das würde ich so sagen. Und wir müssen uns auch vor Augen führen, über was reden wir denn eigentlich? Ja, welche Art von Straftaten erleben wir denn eigentlich an den Bahnhöfen? Und auch die Frage, wer erlebt eigentlich diese Straftaten? Denn das, also was wichtig ist, ist, glaube ich, 3/4 aller Straftaten, die wir an den Bahnhöfen sehen, sind Eigentumsdelikte, sind Sachbeschädigungen und sind also Betäubungsmitteldelikte, also die was mit Drogen zu tun haben. 3/4 Gewaltdelikte sind deutlich, deutlich weniger. Das erstmal. Und dann halt eben, wer ist eigentlich betroffen? Und ganz überwiegend betroffen sind eigentlich nicht Sie und ich, sondern es sind in aller Regel eben die ohnehin marginalisierten Gruppen, die sich an den Bahnhöfen aufhalten, die gleichzeitig Opfer wie Täter sind, weil vieles von dem, was dort passiert, ist halt eben auch szeneinterne Gewalt. Ja? Das heißt also, die marginalisierten Gruppen sind zugleich Täter wie Opfer. Und diese Art von Delikten kommt halt eben aber ganz häufig eben nicht zur Anzeige oder wird natürlich nicht zur Anzeige gebracht, findet aber jetzt eben auch den Weg aus dem Dunkelfeld ins Hellfeld eben durch diese Videoüberwachung.
Was genau ist mit Szenegewalt gemeint?
Also ich meine, die Menschen, die sich am Bahnhof aufhalten, die dort ihren Lebensmittelpunkt haben, sind ja häufig eben Menschen in der offenen Drogenszene, wohnungslose Menschen, obdachlose Menschen, und dass innerhalb der Szene halt eben Gewalt auch eben stattfindet und viele Delikte auch stattfinden, abziehen. So etwas, ja.
Bevor wir mal so ein bisschen in die Zukunft gucken und gucken, was es bräuchte, lassen Sie uns nochmal auf den Job der BahnmitarbeiterInnen schauen. Wie gefährlich ist denn dieser Job, also als ZugbegleiterInnen?
Ja, der ist, das muss man sagen, der ist ziemlich gefährlich. Also das betrifft aber allerdings auch nicht nur die Mitarbeitenden der Deutschen Bahn, sondern wir sehen ja inzwischen auch in anderen Bereichen Gewalt gegen Polizei, gegen Rettungskräfte, gegen Journalistinnen und Journalisten. Eigentlich durchweg eine Art Durchrohung der Gesellschaft. Und das sehen wir eben auch bei den Zugbegleiterinnen und Zugbegleitern. Und es gab eine Studie für das Deutsche Zentrum für Schienenverkehrsforschung im vergangenen Jahr. Und die haben halt eben festgestellt, dass, also ich meine, über 90% des fahrscheinkontrollierenden Personals erleben Beleidigung, 3/4 erlebten auch Bedrohung und über 1/3 auch eben körperliche Angriffe. Und also das sind schon massive Werte, die da berichtet werden. Und im Übrigen auch sehr interessant, dass das auch den Bereich des nicht fahrscheinkontrollierenden Personals betrifft. Also selbst da sind noch hohe Werte, die erleben auch noch Beleidigungen, Bedrohung und Angriffe. Also das ist schon ein Job, der wirklich mit massiven Einschränkungen halt eben auch einhergeht. Ja.
Trotzdem sagt Zugbegleiterin Jennifer Grongold, sie liebt ihren Job. Was sagt sie zu den Maßnahmen, die die Deutsche Bahn gerade umsetzt?
Also die Doppelbesetzung ist halt super, weil man immer zu zweit unterwegs ist, ob morgens, mittags, abends. Man hat immer einen Kollegen, der einem den Rücken deckt. Natürlich jetzt auch mit unserer Bodycam, die ich ja persönlich auch trage. Das ist halt auch nochmal ein Sicherheitsgefühl, falls doch irgendwas sein sollte, dass ich darauf zurückgreifen kann.
Okay. Als du damals beleidigt wurdest, hätte dir das geholfen?
Es hätte mir geholfen, dass ich es aufnehme und dass der Kollege da ist, dass ich einen zweiten Zeugen habe, um das dann halt zur Anzeige zu bringen, wegen einer Beleidigung.
Ja, das konntest du jetzt so nicht machen?
Nein, dafür ging das einfach zu schnell. Das ist ja meistens so, dass das von jetzt auf nachher kommt. Ich meine, unsere Bodycam ist ja, die ist zwar aktiviert, aber ich nehme ja nicht kontinuierlich auf. Das heißt, wenn was ist, muss ich ja auch die Aufnahme erstmal starten.
Kriminologe und Soziologe Tim Lukas hat Forschungsergebnisse zu den Maßnahmen, die die Bahn gerade ergreift, angeschaut. Zum Beispiel die interne Befragung unter Bahnmitarbeitenden, von der er eben schon gesprochen hat. Er findet, einige Maßnahmen sind sinnvoll, andere nicht.
Naja, also die Doppelbesetzung, das würde ich schon meinen. Bei den Bodycams bin ich ein bisschen skeptisch. In dieser besagten Befragung hat sich eigentlich kein Hinweis darauf ergeben, dass Befragte, die Bodycams tragen, weniger Gewalt berichten. Das war nicht der Fall. Und es ist sogar so, dass, wenn wir über Bodycams reden, es in der nordrhein-westfälischen Polizei auch eine Untersuchung gab, die festgestellt hat, dadurch, dass wenn die Kamera eingestellt wird oder eingeschaltet wird, dass sich dann, weil ja nicht nur das Gegenüber sozusagen auf der Kamera ist, sondern der Mitarbeitende ja auch, dass sich dann irgendwie die Art zu reden, die Tonalität ändert. Es wird formaler. Und dieser Bruch in der Kommunikation führt manchmal sogar zu eher stärkerer Aggression. Ne? Also das heißt, die Bodycam ist mit Sicherheit nicht das Allheilmittel und eine Maßnahme, die jetzt gänzlich zu empfehlen ist. Ja?
Aber da geht es ja vielleicht auch um mehr Aufklärung, oder?
Ja, das mit Sicherheit, ja. Und es führt auch tatsächlich in einigen Fällen, das sieht man auch in anderen Studien, auch aus dem Ausland, dass es tatsächlich auch zu einer Deeskalation führen kann. Also das will ich auch nicht bestreiten, ne? Ist mit Sicherheit so.
Und wenn wir jetzt auf die Bahnhöfe schauen?
Ja, bei den Bahnhöfen, wie gesagt, ich finde, in den Bahnhöfen selbst wird schon so viel gemacht. Also die Bahn hat ja auch, es geht ja nicht nur um dieses Programm, das jetzt gerade unlängst verkündet wurde, das ja eher auf die Mitarbeitenden zielt, sondern wir haben im Januar ja auch, wurde durch die Deutsche Bahn ja ein Sofortprogramm für Sicherheit und Sauberkeit an den Bahnhöfen auf den Weg gebracht. 50 Millionen Euro sollen dafür ausgegeben werden. Und da sind viele Aspekte, die jetzt irgendwie eine Rolle spielen, das Thema sind diese sogenannten Quattro-Streifen, also Streifen aus Landespolizei, Bundespolizei, DB-Sicherheit und lokalen Verkehrsunternehmen oder kommunalen Ordnungsdiensten. Quattro-Streifen, die also unterwegs sind. Dann gibt es, die Bahn hat an einigen Bahnhöfen sogenannte BahnhofsläuferInnen eingesetzt, also eine Schnittstelle zwischen Polizei und sozialer Arbeit, die halt eben sich insbesondere den Blick richten auf marginalisierte Bevölkerungsgruppen, die sich eben an Bahnhöfen auch sehr stark aufhalten. Das sind sicherlich auch gute Maßnahmen und ansonsten würde ich wirklich den Blick auf das Umfeld richten, insbesondere auf das Umfeld, aber auch da hat die Bahn beispielsweise jetzt eine Kompetenzstelle Bahnhofsvorplatz eingerichtet, mit der sie versucht, Kommunen zu beraten, wenn es darum geht, die Bahnhofsvorplätze attraktiver zu gestalten. Also ich glaube, es geht da auch darum, auch mit städtebaulichen Maßnahmen diesen Orten auch irgendwie eine Identität zu geben. Also ich sag mal, wenn ich irgendwie in Düsseldorf momentan aus dem Bahnhof rauskomme, dann könnte ich auch sagen, ich bin in Duisburg. Also es ist keine lokale Identität erkennbar oder so. Ja? Und die Frage ist auch ein bisschen, was soll eigentlich so ein Bahnhof und so ein Bahnhofsvorplatz eigentlich leisten? Soll das ein Ort sein, an dem man sich vielleicht auch gerne aufhält, an dem es Angebote gibt, die es vielleicht andernorts im Stadtgebiet nicht gibt? Oder ist das wirklich nur ein Ort des Transits, den ich einfach durchquere, möglichst schnell und an dem sich niemand aufhält und gerne aufhält? Und ich denke irgendwie, es wäre vielleicht auch sinnvoll zu sagen, Mensch, der Bahnhof und sein Umfeld ist eben auch ein Sozialraum und in diesem Sozialraum haben wir unterschiedliche soziale Gruppen, die sich dort aufhalten und es wäre doch vielleicht irgendwie gut, wenn wir da auch Angebote machen könnten, dass man irgendwie zu einem friedlichen Nebeneinander kommt.
Und genau das, nur eben in den Zügen selbst, erhofft sich auch Zugbegleiterin Jennifer Krongold.
Ich wünsche mir von unseren Fahrgästen einfach auch wieder den Respekt und dass sie auch Verständnis für uns haben, dass wir versuchen, alles Menschenmögliche zu machen, dass sie pünktlich und sicher an ihren Zielort ankommen und dass ein Bitte oder Danke auch manchmal nicht zu viel verlangt ist.
Das war Unboxing News. Das Team der Folge: Jan Dahlmann, Irina Stuhlsatz und ich, Ilka Knigge. Und jetzt bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.